Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Halb eins, Rendezvous mit Politik, Wirtschaft, Gesellschaft. Am Mikrofon Simon Loy. Die Einigung ist da, Griechenland bekommt neue Milliarden, doch Experten sind skeptisch. Fakten und Hintergründe gleich und um eins das Tagesgespräch mit UBS-Chefökonom Andreas Höfert zur Frage, wie nachhaltig ist sie, diese Rettung? Weitere Schlagzeilen. Klotzen rechts, kleckern links, das Geld ist in der Schweizer Politik ungleich verteilt. -2%, Schweizer Hotels hatten letztes Jahr weniger Gäste. Und enorme Nachfrage. Über 1000 Unternehmen wollten kurzfristig Innovationsgeld vom Bund. Gereicht hat es bei weitem nicht für alle. Mehr als 12 Stunden dauerte die letzte Verhandlungsrunde. Dann am frühen Morgen einigten sich die Eurofinanzminister darauf, Griechenland erneut zu retten. Das Land soll wieder auf die Beine kommen. Auslandredaktor Joe Schelbert mit den Resultaten der langen Nacht von Brüssel.
130 Milliarden Euro beträgt der neue Kredit, den die Euro-Staaten, die Zentralbank und der Währungsfonds Griechenland gewähren. Zudem sollen private Gläubiger auf mehr als die Hälfte des Werts ihrer Staatsobligationen verzichten, insgesamt auf mehr als 100 Milliarden Euro. Griechenland selbst spart noch mehr, senkt weitere Löhne und Renten, um einen Bankrott zu vermeiden.
Significant progress has been made overnight.
Währungsfondschefin Christine Lagarde meinte, Griechenland erhalte mit diesen Massnahmen Spielraum, sein Sparprogramm durchzusetzen und wettbewerbsfähiger zu werden, um dereinst wieder auf eigenen Beinen zu stehen. Die Maßnahmen seien absolut notwendig, sagte Deutschlands Finanzminister Wolfgang Schäuble. Es gehe nicht darum, Griechenland zu bestrafen.
Die dienen alle nicht dem Ziel, die griechische Bevölkerung mit zusätzlichen Belastungen auszusetzen. Das wird in Griechenland zum Teil so verstanden, sondern das Ziel ist, die Wettbewerbsfähigkeit der griechischen Wirtschaft zu verbessern, damit die Zeit, die wir kaufen, auch zu einem positiven Ziel genutzt wird.
Ziel sei es, die Verschuldung des Landes innerhalb 8 Jahren auf 120% der Wirtschaftsleistung zu senken. Heute sind es über 160%. Die neuen Gelder wird Griechenland allerdings kaum sehen. Das machte der Chef der Eurogruppe Jean-Claude Juncker klar. Die Troika werde sich verstärkt um die Umsetzung des Programms kümmern und die Reformauflagen würden von Experten der EU-Kommission permanent überwacht. So werden Tilgungszahlungen oder Zinsen über ein Sperrkonto abgewickelt und das Budget Griechenlands in weiten Teilen nicht mehr in Athen erstellt. Die Höhe der Steuern oder der Renten, neue Gesetze oder Investitionen werden dem Land jetzt von außen diktiert. Trotzdem zeigte sich Griechenlands Ministerpräsident Lukas Papadimos mit dem Abkommen zufrieden. Es sei ein historisches Ereignis und im Interesse des griechischen Volkes, erklärte er. Die Zeit der Ungewissheit sei nun vorbei.
Joe Schelbert und Griechenland beschäftigt uns weiter nach weiteren wichtigen Meldungen und die hat nun Christian Lüscher.
In der Schweizer Politik sind die finanziellen Mittel ungleich verteilt. So setzen bürgerliche Parteien und Wirtschaftsverbände wesentlich mehr Geld ein für Abstimmungs- oder Wahlkampagnen als linke Parteien und Gewerkschaften. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Universität Zürich, die der Bundesrat in Auftrag gegeben hat. So zeigte sich etwa, dass bei 5 von 6 Abstimmungen das bürgerliche Lager mehr als doppelt so viel Werbemittel einsetzte. Allerdings darf laut der Studie der Einfluss des Geldes auf die politischen Entscheide nicht überschätzt werden. So waren teure Abstimmungskampagnen zum Teil erfolglos. Der Schweizer Tourismus spürt offensichtlich die Schuldenkrise in Europa und den starken Franken. Im letzten Jahr ging die Zahl der Hotelübernachtungen gesamthaft um 2% zurück, wie Schweiz Tourismus mitteilt. Am stärksten, rund 8%, war der Rückgang bei den Gästen aus den Euro-Ländern und aus Großbritannien. Bei den inländischen Gästen war der Rückgang nur minim mit 0,1%. Mehr Gäste kamen jedoch aus Brasilien, Indien, China, Russland und den Golfstaaten. Diese Märkte will Schweiz Tourismus noch vermehrt bearbeiten. PostFinance, der Finanzdienstleister der Schweizer Post, ist auch im letzten Jahr gewachsen. Rund 116.000 neue Kunden hätten Konti eröffnet, meldet das Unternehmen. Das Kundenvermögen stieg um rund 10% auf 92 Milliarden Franken. PostFinance schuf im letzten Jahr 157 neue Stellen und beschäftigt nun 3.900 Personen. Der Industriekonzern Sulzer hat einen neuen Chef. Der Deutsche Klaus Stahlmann übernimmt ab morgen die Leitung des Winterthurer Maschinen- und Anlagenbauers. Er tritt die Nachfolge von Ton Büchner an, der im November zum Chemiekonzern Akzo Nobel gewechselt hatte. Stahlmann leitete bis im Februar 2011 beim MAN-Konzern den Bereich Großdieselmotoren und Turbomaschinen. Diesen Posten musste er aufgeben, nachdem der MAN-Konzern in Kasachstan in eine Schmiergeldaffäre verwickelt worden war. Nach Angaben von Stahlmann hat die Staatsanwaltschaft München die Ermittlungen vor einigen Tagen eingestellt. In Einsiedeln hat jemand gestern gegen Abend ein kleines Mädchen ins sogenannte Babyfenster gelegt. Das Baby sei etwa einen Monat alt, teilte das Spital Einsiedeln mit. Das Babyfenster soll helfen, dass Neugeborene nicht anderweitig ausgesetzt werden. Das kleine Mädchen bleibt vorläufig im Spital. Russland wird am Freitag nicht dabei sein, wenn das internationale Treffen zur Krise in Syrien stattfindet. Das russische Außenministerium teilte mit, es sei weder über das Programm des Treffens informiert worden, noch darüber, wer teilnehmen werde. Außerdem sei nicht klar, was das Ziel des Treffens sei. In Russland habe man den Eindruck, es gehe nur darum, die syrische Opposition zu stützen. Darauf weise auch der Umstand hin, dass zwar mehrere Oppositionsparteien eingeladen seien, nicht aber Vertreter der syrischen Regierung. Das Treffen findet in Tunis statt. Es geht auf eine Initiative von Frankreich und den USA zurück. Saudi-Arabien entsendet nach 22 Jahren erstmals wieder einen Botschafter nach Irak. Die diplomatischen Beziehungen zwischen beiden Ländern waren seit der Kuwait-Invasion Saddam Husseins im Jahr 1990 eingefroren. Die Entsendung erfolgt im Vorfeld eines Gipfeltreffens der Arabischen Liga. Das Treffen soll Ende März in Irak stattfinden.
Gleich 12.37 Uhr in den Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS geht's weiter mit Griechenland. Kaum noch Perspektiven bei den Leuten dort, trotz oder eben gerade wegen des neuen Rettungspakets. Stimmen von der Straße und die Frage nach Brüssel, war's das jetzt? Weitere Themen. Maximaler Geldeinsatz gleich maximaler Erfolg bei Wahlen und Abstimmungen? Fragezeichen. Jein zeigt eine neue Studie. Dann, warum ausgerechnet dieser richtige Winter dem obersten Schweizer Touristiker nicht gefällt?
Obwohl ja die Winterlandschaften magisch schön sind, hatte es zuerst keinen Schnee, dann zu viel, dann war es zu kalt und das sind natürlich Faktoren, die schon drücken. Hinzu kommt die Frankenstärke, die schwierige Wirtschaftslage, Konsumentenstimmung.
Aber sind wirklich nur die anderen schuld? Jürg Schmid im Interview. Uns nach 30.000 Jahren aus dem Dornröschenschlaf erwacht. Uralte Blumen blühen wieder. All das nach Börsewetter, Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.213 Punkten, minus 0,5%. Der Euro wird zu einem Franken 20,76 gehandelt, der Dollar zu 91 Rappen 26. Das Wetter. Heute Nachmittag scheint meist die Sonne. Letzte Hochnebelfelder in der Zentral- und Ostschweiz lösen sich auf. Im Norden werden etwa 4 und im Süden rund 10 Grad erreicht. Am Mittwoch ist es im Mittelland zunächst teils neblig, sonst gibt es viel Sonnenschein bei 6 Grad im Norden und 12 Grad im Süden. Am Donnerstag ziehen im Norden Wolken auf, die am Nachmittag stellenweise etwas Regen bringen. In den Alpen bleibt es zeitweise und im Süden ziemlich sonnig. Verkehrsinfo DRS von 12.39 Uhr. Es liegen zurzeit keine Meldungen über größere Störungen vor.
Von einem historischen Tag für Griechenland hat der griechische Premierminister Lukas Papadimos gesprochen, nachdem klar war, dass die EU seinem Land nochmals mit vielen Milliarden hilft. Doch bei den Menschen auf Athens Straßen herrscht alles andere als Zuversicht. Rodothea Seralidou.
Die Freude auf Griechenlands Straßen hält sich in Grenzen. Denn damit das Geld vom neuen Hilfspaket auch wirklich fließt, muss die Regierung in den kommenden Tagen eine Reihe harter Sparmaßnahmen umsetzen. Zum Beispiel erneute Lohn- und Rentenkürzungen. Vor allem die Jüngeren sehen keine Perspektive mehr. Mariana ist 25 Jahre alt und gelernte Friseurin. Vor kurzem musste die zierliche Blondine ihren Salon schließen.
Ich bin sehr begeistert. Πολύ απογοητευμένη. Αλλά στο τέλος εμείς έχουμε ένα μαγαζί, δύο μαγαζιά μάλλον, εντάξει.
Ich bin sehr enttäuscht. Mein Vater verkaufte Handtaschen. Auch musste seinen Laden dicht machen. Und musste unsere zwei Wohnungen verkaufen. Ich werde nicht hierbleiben. Mein Mann ist Algerier. Wir werden nach Algerien ziehen oder nach Frankreich.
Θα πάω Αλγερία ή Γαλλία.
Dabei lief Marianas Friseursalon vor der Krise sehr gut. Viele Kundinnen seien mindestens einmal die Woche bei ihr gewesen, hätten ihre Locken glätten lassen oder sich eine Hochsteckfrisur machen lassen, erinnert sich Mariana. Doch das war einmal. Jetzt sitzt sie auf einem riesigen Schuldenberg. Und mit den neuen strengen Sparmaßnahmen werde Griechenland nur noch tiefer in die Rezession gezogen, glaubt sie. Das findet auch die 30-jährige Andironi. Die Bankangestellte hat früher rund 1000 Euro verdient. Seit kurzem bekommt sie nur noch 700 Euro im Monat. Und ihr Mann, ein arbeitsloser Lehrer, hält sich mit Nachhilfsunterricht über Wasser. Kein Wunder, dass Andironi da nicht optimistisch in die Zukunft sehen kann. Ich sehe da keine Besserung, ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass die Situation nur noch schlimmer wird. Die nächsten Jahre werden sehr schwer. Viele Griechen stört auch, dass mit dem neuen Hilfspaket die EU nun ein Sperrkonto errichten und eine ständige Präsenz in Griechenland haben will. Für den 65-jährigen Thanasis gibt die griechische Regierung damit einen Teil staatlicher Souveränität ab. Die Europäer bestimmen jetzt alles. Sie werden in jedem Ministerium mitmischen. Unsere eigene Regierung ist ja nur eine Marionette. 130 Milliarden ist das neue Hilfspaket schwer. Doch bei der griechischen Bevölkerung kommt nichts an. Sie muss den Gürtel jetzt noch enger schnallen. Rentner Yorgos ärgert sich, wenn die Politiker jubeln, der Staatsbankrott sei jetzt abgewendet. Was bedeutet denn Bankrott? Wenn wir nichts zu essen haben, ist das kein Bankrott?
Die Menschen in Griechenland fühlen sich also nicht gerettet, trotz der 130 Milliarden, die die Eurogruppe gesprochen hat. Ich fragte die Journalistin Sabine Brendel in Brüssel, hat man diese Nacht nun Griechenland gerettet oder den Euro?
Man hat weder Griechenland gerettet noch den Euro, denn es ist keine Euro-Krise. Die Währung als solche ist ja nicht in Gefahr, sondern es gibt eine Staatsschuldenkrise in Griechenland. Der Staat ist überschuldet und hat in den letzten Jahren nicht ordentlich mit dem Geld seiner Steuerzahler gehaushaltet und ist deswegen verschuldet. Das bedroht aber momentan noch nicht die ganze Eurozone. Das bedroht Griechenland, das auch diese Nacht nicht gerettet wurde. Es wurde höchstens Griechenland ein bisschen Zeit verschafft, um in den nächsten Jahren seine Probleme angehen können, eben mit finanzieller Hilfe und Unterstützung der Europäer.
Trotzdem konnte man ja eine gewisse Zuversicht hören, hier Griechenland sei über dem Berg. Sie teilen diese Zuversicht nicht.
Nein, denn Griechenland ist, wie gesagt, nur etwas Zeit verschafft worden, seine finanziellen und wirtschaftlichen Probleme zu lösen, seinen Staatsapparat auf Vordermann zu bringen. Und dafür braucht Griechenland Jahre. Experten sagen, es könnte Jahrzehnte in Griechenland dauern, bis der Staat wieder einigermaßen in Ordnung ist und die Wirtschaft neuen Schwung bekommen hat. Deswegen über dem Berg ist Griechenland nicht. Aber sicherlich war das eine gute Nachricht für Griechenland, dass das zweite Hilfspaket auf den Weg gebracht worden ist. Denn wie gesagt, Griechenland bekommt so Luft, um sich gründlich zu sanieren.
Ist es denn der EU nicht einfach darum gegangen, Zeit zu schinden, bis die Finanzmärkte so stabil sind, damit sie eine Pleite Griechenlands auch verkraften könnten?
Nein, den Europäern ist es vor allem darum gegangen, Zeit für Griechenland zu bekommen, denn Griechenland drohte schon im März die Zahlungsunfähigkeit. Am 20. März muss der Mittelmeerstaat Schulden tilgen und momentan hätte er das Geld dafür nicht gehabt. Ihm hätte also eine Pleite gedroht. Das wollten die Europäer unbedingt vermeiden.
Ist denn mit diesem zweiten Hilfspaket, ist mit der vorläufigen Rettung Griechenlands der Flächenbrand Richtung Italien, Spanien gestoppt worden?
Das wäre schön, das wird aber wohl nicht so sein, denn Italien und Spanien haben eigene Probleme. In beiden Ländern ist die Wirtschaft am Schwächeln. Vor allen Dingen Italien hat sehr hohe Schulden und es gibt viele Arbeitslose in beiden Ländern. Und auch die Wirtschaft leidet, sie muss wettbewerbsfähiger werden, sagen Experten. Italien und Spanien können diese Probleme nur selber lösen. Und wenn ihre Antworten die Finanzmärkte nicht überzeugen, dann werden sich Investoren wohl auch von Spanien und Italien abkehren. Im Moment ist das aber nicht der Fall.
Sabine Brendel, es gab wochenlange Verhandlungen, immer wieder Treffen, die verschoben wurden. Im Falle Griechenlands jetzt, ist die EU überhaupt dazu geschaffen, von ihrer Struktur her solch große Probleme zu lösen?
Momentan noch nicht, denn die Europäer hatten nie gedacht, dass ein Euroland in diesem Falle Griechenland, einmal die Pleite drohen könnte. Darauf waren sie nicht eingestellt und hatten deswegen auch keinen Werkzeugkasten vorbereitet, um einer solch drohenden Zahlungsfähigkeit vorzubeugen. Momentan tun die Europäer aber alles, um sich so einen Werkzeugkasten zu geben, damit ein zweites Griechenland nicht mehr geschehen kann.
Und der muss dann auch gefüllt werden. Mit welchen Mitteln?
Vor allen Dingen mit dem Euro-Rettungsfonds für Klammer-Euro-Staaten, den gibt es ja bereits. Der soll Staaten, die wirklich in finanzielle Not geraten sind, auffangen und ihnen Notkredite verschaffen können. Aber die Europäer wollen noch früher ansetzen. Sie wollen sich die Wirtschaftsentwicklung in den einzelnen Ländern anschauen und auch die Haushaltsentwicklung und wollen dann Warnungen aussprechen, falls sie vermuten, dass ein Land in Schieflage geraten könnte. Eine Art Frühwarnsystem also.
Also man will die Lehren ziehen aus der jüngsten Vergangenheit.
Man will die Lehren ziehen und man muss sie wohl auch ziehen, denn Europa ist an einem Punkt, wo es erkennen muss, dass auch europäische Staaten äußerst verwundbar sind und dem möglichst vorgebeugt werden muss.
Das sagt Sabine Brendel von der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung in Brüssel. Und die Sicht des UBS-Chefökonomen auf die jüngsten Vorgänge gibt es dann im Tagesgespräch um 1. Haben wir 14 vor 1. Abstimmungskampagnen und Wahlkämpfe kosten Geld, viel Geld. Doch dieses Geld ist in der Schweiz sehr ungleich verteilt. Wirtschaft und bürgerliche Parteien geben bei den meisten Abstimmungen mehr als doppelt so viel aus wie die Linke. Diese Ungleichheit belegt eine Studie im Auftrag des Bundes. Und das ist brisant, denn die Schweiz wird auch international kritisiert, weil die Parteien nicht offenlegen, von wem sie ihr Geld bekommen. Inlandredaktor Oliver Washington.
Was Abstimmungsinserate und Wahlplakate zeigen, bestätigt die Studie von Michael Herrmann von der Universität Zürich.
Man kann klar feststellen, dass sowohl bei Abstimmungen wie bei Wahlen das Geld klar rechts der Mitte liegt.
Untersucht hat Politgeograf Herrmann, wie viel Geld Parteien und Verbände seit 2005 bei Abstimmungen und Wahlen für Zeitungs- und Plakatwerbung ausgegeben haben.
Ich war vor allem überrascht, wie stark das Ungleichgewicht bei Abstimmungen ist.
Konkret heißt das beispielsweise, bei der Initiative gegen Kampfjetlärm in Tourismusgebieten verfügten die Verfechter einer starken Armee über 89% der Gelder. Bei Asylvorlagen kommen die Vertreter einer restriktiven Migrationspolitik auf 85% der Gelder und bei finanzpolitischen Abstimmungen kommen die Vertreter einer restriktiven Sparpolitik auf 83% der Mittel. Krass unterlegen ist also die Linke.
Ich habe damit gerechnet, dass die Linke schwach ist. Also das sieht man ja auch, wenn man durchs Land geht, wenn man Zeitungen liest und die Inseratefülle anschaut. Was mir aufgefallen ist, ist, dass die Gewerkschaften, die eigentlich auch als stark gelten, dass die eigentlich überhaupt keine Chance haben, mit den Wirtschaftsverbänden mitzuhalten.
Stellt sich weiter die Frage, beeinflusst die ungleiche Verteilung des Geldes den Ausgang von Abstimmungen? Für ein Jahr sprechen, so Herrmann, die Erfahrungen der SP. Diese habe bei eigenen Initiativen auch deshalb verloren, weil die Gegenseite jeweils eine massive Gegenkampagne finanziert habe. Trotzdem seien Abstimmungen nicht käuflich. Am meisten Geld habe die SVP beispielsweise für die Initiative für demokratische Einbürgerungen ausgegeben. Trotzdem habe die SVP verloren. So ungleich das Geld bei Abstimmungen verteilt ist, so ungleich auch bei den Wahlen.
Die SVP kann deutlich mehr ausgeben, auch pro Sitz, als die FDP. Und dann gibt es insbesondere auch ein großes Gefälle zur Bürger, zur Mitte, also zur CVP, zu den Grünliberalen, zur BDP. Also das rechtsbürgerliche Lager ist da deutlich besser positioniert als die Mitte und die wiederum besser als die linken Parteien.
Konkret hat Michael Herrmann folgende Werbeausgaben der nationalen Parteien für die Wahlen 2011 berechnet. 13 Millionen für die SVP, 8,5 Millionen für die FDP, 5 Millionen für die CVP und 3 Millionen für die SP. Erstellt hat Michael Herrmann seine Studie im Auftrag des Bundes. Justizministerin Simonetta Sommaruga wollte Klarheit über die Fakten. Dies, nachdem der Europarat im letzten Herbst die Intransparenz der Parteienfinanzierung in der Schweiz kritisierte. Bis in einem Jahr muss die Schweiz dem Europarat eine Antwort liefern. Bereits in der kommenden Session beschäftigt sich der Nationalrat mit einem Vorstoß, welcher Transparenz bei der Finanzierung von Abstimmungskampagnen fordert, als auch Klarheit über die Herkunft der Gelder. Diese Frage konnte Michael Herrmann nicht beantworten. Der Ständerat hieß diesen Vorstoß zwar gut, im Nationalrat war bis anhin aber immer eine bürgerliche Mehrheit gegen mehr Transparenz. Man darf gespannt sein, ob die Stärkung der politischen Mitte in der Großen Kammer nun ein Umdenken bewirkt.
Die Wintersaison ist noch in vollem Gang, doch die Bilanz ist für die Schweizer Touristiker schon gemacht. Es sieht nicht gut aus. In den Ferienregionen sind 3-5% weniger Übernachtungen gebucht worden. Grund ist natürlich der starke Franken, sagt Jörg Schmid, der Direktor von Schweiz Tourismus, im Interview mit Charles Lieber. Aber nicht nur.
Es kommt natürlich schon die Konsumentenstimmung, Eurokrise hinzu. Dann im Sommer haben wir die Gäste aus den Fernmärkten, aus Asien, die kompensieren, wo wir ein starkes Wachstum verzeichnen. Das sind Sommergäste. Der Winter, der liegt näher, das sind die Schweizer selber und die Nahmärkte. Und es sind vor allem die Nahmärkte, wo wir die Rückgänge verzeichnen. Die Schweizer sind loyal, dieser Markt ist stabil.
In den letzten Jahren haben verschiedene Hotels versucht, sich eben im oberen, im Luxussegment zu positionieren. Wie passt diese Strategie dazu, dass die Konsumentenstimmung, wie Sie gesagt haben, eben dazu verleitet, eher weniger auszugeben als mehr?
Es ist sicher so, dass der alleroberste Luxusbereich, der leidet deutlich, aber wir spüren, dass die Rückgänge auf breiter Front sind. Also wenn die Konsumentenstimmung schlecht ist, wenn ein hoher Franken zu einfach höheren Preisen führt, vom Ausland betrachtet, dann wählt man dann eher die Alternative im Ausland. Und es ist nicht so, dass Verschiebungen von der einen Kategorie in die andere stattfinden.
Fehlen günstige Destinationen in der Schweiz?
Das würde ich nicht sagen. Wir haben eigentlich mehrheitlich Destinationen, die günstig sind. Es ist nicht so, dass die Schweiz nur aus Gstaad und St. Moritz, Zermatt besteht. Wir haben viele Destinationen, die sind im unteren Bereich, im Mittelbereich, aber auch die spüren die Realität. Was man sicher sagen kann, je mehr Schweizer eine Destination hat, umso stabiler. Denn die Schweizer und Schweizerinnen, die sind loyal auch diesen Winter.
Stimmt, die Qualität hat etwas damit zu tun, Preis-Leistungs-Verhältnis. Wenn das zurückgeht, dann könnte das hindeuten, dass die Qualität nicht stimmt.
Was wir jetzt spüren, ist in keinem Moment eine Angebotskrise, sondern eine Nachfrageherausforderung. Die Rückgänge sind wirklich auf den Franken, zu grossen Teilen und zu etwas kleineren Teil zur aktuellen Wirtschaftslage im Euroraum zurückzuführen. Und es ist nicht so, dass praktisch über Nacht das Angebot oder die Qualität im Schweizer Tourismus schlechter wurde. Aber dennoch, wir müssen an der Qualität arbeiten, denn wir müssen uns darauf einstellen, dass die Lage gleich bleibt, dass sich das nicht ändert und dann muss man einfach besser werden, um konkurrenzfähig zu bleiben.
In der Schweiz fehlen ein bisschen die größeren Hotels, die modernen Hotels, eine bessere Vermarktung, das hört man immer. Hilft jetzt diese Krise auch ein bisschen, dieser Strukturwandel, von dem man ja schon lange spricht, endlich jetzt dann in die Wege zu leiten?
Das hoffe ich mir sehr. Es ist in der Tat so, dass wir einen Strukturwandel haben seit vielen Jahren. Wir haben historisch gewachsen zu viele, zu kleine Hotels. Im Schnitt hat das Schweizer Hotel 20, 25 Zimmer, nicht mehr. Das ist zwar schön auf den ersten Blick, auf den zweiten Blick sind die Kostenstrukturen, die Herstellkosten einfach zu groß. Wir brauchen etwas weniger, aber größere Hotels. Und das wird sicher so. Das ist ja ein Trend, der seit rund 10 Jahren anhält. Es hat in den letzten 10 Jahren Rückgang und das wird weiter so gehen.
Sagt Jörg Schmid, er ist Direktor von Schweiz Tourismus. Und Sie hören Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Mit zündenden Ideen gegen die Frankenstärke war im letzten August die Strategie der Politik und sie gab über 100 Millionen extra für Forschung und Entwicklung. Zuteilen sollte dieses Geld die Kommission für Technologie und Innovation. Die wurde von Gesuchen so überhäuft, dass sie gar nicht alle bearbeiten konnte. Das Geld war zu schnell aufgebraucht. Nun hat diese KTI erklärt, wie die Millionen eingesetzt wurden. Tobias Fessler.
Die Exportwirtschaft stärken, das war eines der Credos im Spätsommer, als der Franken durch die Nationalbank künstlich geschwächt werden musste. Die Exportwirtschaft durch Förderung von Innovation stärken, gemäß KTI-Präsident Walter Steinlin, ist das gelungen.
Dort, wo eben exportabhängige Industrien Mühe hatten, Innovationsprojekte aufzugleisen, zu finanzieren, dort konnten wir eingreifen, dort konnten wir unterstützen. Und das sind eben viele ingenieurlastige Unternehmen, die stark vom Export abhängen, weil sie Nischenprodukte produzieren.
Von den fast 250 bewilligten Projekten kommt jedes dritte aus dem Bereich Ingenieurswissenschaften. Ebenfalls stark vertreten sind die Bereiche Life Science, das ist Medizin, Biotechnologie und Chemie, und die Mikro- und Nanotechnologie.
Es wird deutlich mehr Innovation produziert in den kommenden Monaten, die kommen in einem Jahr oder so auf den Markt und werden dort wirken.
Über 1000 Anträge flatterten innert kürzester Zeit auf die Tische der Kommission für Technologie und Innovation des Bundes. Von diesen Gesuchen hat die KTI fast jedes vierte bewilligt. Praktisch die Hälfte davon allerdings gar nicht erst behandelt. Walter Steinlin.
Die sind sicher enttäuscht und das verstehen wir auch und das haben wir Ihnen auch so mitgeteilt. Das tut uns selber leid. Andererseits freuen wir uns, dass der Andrang so groß war und wir raten Ihnen eben, dieses Jahr wieder zu kommen, sodass wir Ihnen weiterhelfen können oder dann direkt mit den Hochschulen zu verkehren.
Christoph Solenthaler, Chef der gleichnamigen Ostschweizer Recyclingfirma, hatte Glück. Ihr Gesuch wurde bewilligt. Solenthaler versucht mit dem KTI-Projekt noch mehr Rohstoffe aus unseren Abfällen im speziellen Elektroschrott zurückzugewinnen.
Da die Rohstoffe nachgefragt sind und steigen, profitieren wir natürlich dann auch davon, dass wir zusätzliche Metalle gewinnen oder Edelmetalle verkaufen können in der Zukunft.
Das Projekt lag schon in der Schublade bereit. Die Finanzierung und der Zugang zu den Fachhochschulen war allerdings noch unklar.
Das wäre uns nicht in der Geschwindigkeit möglich gewesen und wir hoffen, dass wir damit auch relativ schnell zu Resultaten kommen werden.
Nun soll bis Ende Jahr klar sein, ob die angestrebte Methode auch rentabel ist und die Firma trotz Frankenstärke Arbeitsplätze erhalten kann.
Und vor eins noch das da. 30.000 Jahre lang lagen Blüten und Samen im Boden Sibiriens, tiefgefroren. Russische Forscher haben es nun geschafft, daraus wieder eine Blume wachsen zu lassen, sie zum Blühen zu bringen. Die Blume ist der älteste lebensfähige, mehrzellige Organismus, den man bisher wieder zum Leben erweckt hat. Wissenschaftsredaktor Pascal Bieber.
Das Blümlein sieht recht unscheinbar aus. Rund 20 cm hoch, mit dünnem Stiel, schmalen Blättern und mehreren kleinen Blüten mit je 5 weißen Blütenblättern. Nichts deutet darauf hin, dass der Samen dieser Blume 30.000 Jahre im Permafrostboden Sibiriens überwintert hat. Die russischen Forscher haben die Samen in Erdlöchern gefunden, rund 40 Meter tief im pickelhart gefrorenen Boden. Die Erdlöcher waren in der letzten großen Eiszeit Vorratskammern von Eichhörnchen. In derselben Erdschicht wie die Blumensamen findet man heute übrigens nicht nur Knochen dieser Eichhörnchen, sondern auch von Mammuts und Wollnashörnern. Zurück in ihrem Labor nahe Moskau haben nun die Forscher die Samen der Blume vorsichtig aufgetaut und im Reagenzglas mit einer speziellen Technik Setzlinge daraus gezüchtet. Und siehe da, Silene Stenophylla aus der Familie der Nelkengewächse gedieh und blühte. Möglich wurde das, weil die tiefen Temperaturen die biologischen Prozesse in den Zellen der Samen extrem verlangsamt haben, vermuten die Forscher in ihrer Studie, die heute in der Fachzeitschrift PNAS erschienen ist. Zudem waren die Samen die ganze Zeit quasi auf dem Trockenen, in einer simulierten Trockenzeit, denn fast alles Wasser rundherum war gefroren. Offenbar ideale Überlebensbedingungen. Allerdings war nur ein Teil der Samen noch genügend vital, um daraus tatsächlich Setzlinge zu züchten. Die Samen einfach eintopfen, das hätte nicht funktioniert. Silena Stenophylla blüht in einer moderneren Variante noch heute in der Tundra Sibiriens, auf den ersten Blick kaum von ihrer 30.000 Jahre älteren Schwester zu unterscheiden. Bei näherem Hinsehen aber sind deren Blütenblätter noch etwas breiter und vor allem gefurchter, wie es sich gehört für eine alte Dame, auch wenn sie biologisch durchaus jung und vital ist und sich auch vermehren kann. Die Hoffnung auf weitere solche spektakuläre Funde ist intakt, denn rund 20% der Erde ist mit Permafrost bedeckt. Vielleicht ein Reservoir für einen ganzen Garten aus Pflanzen längst vergangener Zeiten.
Pascal Bieber. Dank internationaler Finanzhilfe kann Griechenland also der Staatspleite entkommen. Endgültig oder bloß vorläufig? Gleich bei uns zu Gast im Tagesgespräch ist UBS-Chefökonom Andreas Höfert. Nach den Schlagzeilen dieses Mittags und diese beginnen auch mit Griechenland. Christian Lüscher.
Die griechische Regierung wertet die Einigung über die Wirtschaftshilfe als Erfolg. In der Öffentlichkeit fallen die Reaktionen unterschiedlich aus. In der Schweiz ist letztes Jahr die Zahl der Hotelübernachtungen um 2% zurückgegangen. Letztes Jahr sind bei PostFinance über 110.000 neue Konti eröffnet worden. Das Kundenvermögen stieg um 10%.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.